Johannes trägt bei uns heute den Beinamen der Täufer. Und das vereinfacht es zu wissen, von welchem Johannes wir reden, weil es gab mehrere. Aber Johannes war nicht nur irgendwie einer, der Leute getauft hat. Und wir schauen uns heute gemeinsam an, was Johannes noch war. Wir beenden damit heute unsere Predigtreihe über Familiengeschichten. Und Johannes passt deshalb da hinein, weil er verwandt mit Jesus war. Wenn du die anderen richtig guten Predigten in dieser Serie verpasst hast, dann kannst du dir die noch anhören auf unserer Internetseite. Die Adresse steht hinten im Programmheft. Große Empfehlung. Johannes ist also ein Verwandter von Jesus. Er ist außerdem ein Prophet und er ist Täufer. Als Prophet kündigt er wiederum einen kommenden König an. Und damit haben wir vier Dinge, die wir uns jetzt zusammen anschauen. Erstens der Verwandte, zweitens der Prophet, drittens der Täufer und viertens der König. Erstens der Verwandte. Es gibt ja Familien, die es lieben, Geschichten über die Verwandten zu erzählen. Und bei denen es in der Verwandtschaft sich auch lohnt, weil da sehr besondere Persönlichkeiten sind, die Dinge tun oder Eigenschaften haben, die eben gute Geschichten liefern. In vielen Familien gibt es diese in Anführungszeichen unmöglichen Verwandten, über die man dann redet. Wir haben in unserer Kleingruppe am Anfang der Predigtserie so ein bisschen uns über unsere Familien ausgetauscht. Und da gab es auch die ein oder andere Geschichte. In Christians Familie zum Beispiel gibt es einen Verwandten, der heißt mit Vornamen Dietrich. Und man erzählt sich über ihn, dass er seinen Vornamen an seinem Klingelschild Dr. abkürzte, wie Doktor, obwohl er keinen Doktortitel hatte. Aber auf seinem Klingelschild stand dann Doktor Nachname. Vielleicht wollte er gerne einen etwas gebildeteren Eindruck machen, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das eine der Lieblingsgeschichten dieser Familie. Die Verwandtschaft von Jesus wird auch immer einiges zu erzählen gehabt haben, stelle ich mir vor. Was soll man auch als Geschwister davon halten, wenn der Bruder auf einmal anfängt loszuziehen und zu predigen und irgendwie vielleicht Wunder zu tun und zu behaupten, der eigene Vater sei nicht der Gemeinsame, sondern Gott? Die Bibel erzählt sogar, dass Jesus' Geschwister ihn mal für verrückt erklärt haben. Aber auch über Johannes als Verwandten gibt es einigen Erzählstoff. Das fing früh an. Markus, der Autor unseres Textes in der Bibel, der schreibt, dass schon im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, vorhergesagt ist, dass es Johannes geben würde und was er tun würde. Rund 700 Jahre vor seiner Geburt teilte Gott Propheten mit, dass es einen Boten geben würde, der Gottes Ankunft bei den Menschen vorhersagen würde und sie vorbereitet. Das ist deshalb wichtig, weil es uns zeigt, wie Gott Geschichte schreibt, nämlich für uns und mit uns. Er kündigt Dinge an, er bereitet vor, er lässt Dinge in Zusammenhängen passieren, die so unglaublich sind und die insgesamt eine unfassbar besondere und reich gestrickte Geschichte ergeben. Für uns, die zu unserem Besten dienen soll. Also was hatten die Propheten vorhergesagt? Das finden wir im Buch Jesaja und im Buch vom Propheten Maleachi. Aus diesen beiden Büchern zitiert Markus in unserem Text. Und da steht, es würde einen Boten geben, der Gottes Ankunft bei den Menschen vorbereiten würde. Dieser Bote würde ein Wegbereiter sein und dazu auffordern, Gott den Weg frei zu machen, die Straße vor ihm zu ebnen. Und das ist eine Szene, die für die Leute damals gut bekannt war. Wenn ein König in ein Land kam, dann ebnete man ihm wortwörtlich die Pfade. Man baute ihm eine Hauptstraße. Und eine Straße zu bauen ohne Maschinen, die eines Königs würdig ist, ist ein ganz schöner Akt. Und eine ebene, gerade Straße durch felsiges Land, wie Israel es war, zu bauen, ist einfach unglaublich. Und da mussten, genau, das ist, was in Jesaja im weiteren Text nämlich auch beschrieben ist. Da mussten Täler aufgefüllt werden, da mussten Hügel abgetragen werden. Das ist unglaublicher Aufwand. Dieser König musste es wirklich wert sein, der da kommen sollte. Jetzt machen wir einen Zeitsprung bis 2-3 Jahre vor dem Jahr Null. Zu Johannes Eltern. Johannes Eltern waren Elisabeth und Zacharias. Die beiden waren schon recht alt und das Problem der beiden war, dass sie keine Kinder bekommen konnten, weil Elisabeth, wie die Bibel formuliert, unfruchtbar war. Also ein Paar mit Kinderwunsch, genauso wie es heute auch richtig viele gibt, auch mehrere in meiner Verwandtschaft und näheren Bekanntschaft. Diese beiden hatten nur keine modernen Hilfsmittel und sie hatten längst aufgegeben, weil sie, wie gesagt, mittlerweile Senioren waren. Eines Tages aber erschien Zacharias bei der Arbeit im Tempel ein Engel. Der stellte sich vor als Gabriel und erteilte ihm mit, dass Zacharias einen Sohn bekommen sollte und dass er den Johannes nennen sollte. Ein Sohn von seiner unfruchtbaren Frau Elisabeth. Und Gabriel sagte, über diesen Sohn werden sich viele Menschen unglaublich freuen. Er würde besonders sein, ein großer Mann in Gottes Augen. Und er würde die Menschen zurück zu Gott rufen, sodass sie für Gott bereit sein würden. Das kündigte der Engel Zacharias an. Das würde sein Sohn tun. Die Menschen zu Gott zurückrufen, damit sie für Gott bereit sind, wenn er kommt. Zacharias hatte einen ordentlichen Schrecken bekommen, denn die Bibel beschreibt Engel nicht märchenmäßig als goldgelockte, selig lächelnde Bübchen mit Pausbacken, sondern als eindrucksvolle Boten von Gott. Und Zacharias konnte nicht glauben, dass das wirklich möglich sein sollte. Sie hatten so viele Jahre gehofft und so viele Jahre gebetet und jetzt war doch der Zug abgefahren. Die Erwartung war dahin, es reichte. Aber Elisabeth wurde tatsächlich schwanger und bekam in hohem Alter einen Sohn. Risikoschwangerschaft wahrscheinlich, aber Gott wollte ja, dass es gut geht, also ist es auch gut gegangen. Und Johannes wurde geboren. Und auch bevor Johannes selbst irgendwas tun konnte, gab es schon Grund für Gerede über etwas, über das auch richtig viel und gerne geredet wird ja unter Eltern, der Name des Kindes. Johannes? Ernsthaft? Warum dieser Name? Die Leute waren völlig verständnislos. Warum? Weil es in dieser Zeit üblich war, seinem Baby einen Namen zu geben, der in der Verwandtschaft schon vorkam. Damit machte man der Familie Ehre und identifizierte sich mit der Verwandtschaft. Man erhielt damit die Namen der Verwandtschaft über Generationen. Und es gab keinen Johannes in Johannes' Familie. Die Anweisung von Gott durch den Engel, das Kind Johannes zu nennen, fiel also völlig aus dem Rahmen. Aber Gott hatte Pläne damit und es blieb dabei. Elisabeth und Zacharias blieben bei Johannes und Johannes wuchs als Johannes auf. Die Bibel beschreibt, dass er schon früh eine intensive Verbindung zu Gott hatte und dass er früh anfing, in der Wüste zu leben. Wieder Stoff für Gerede. Der unmögliche Verwandte. Ein Name, der sonst nirgendwo vorkommt. Der Vater ist sich sicher, dass er eine ganz spezielle Aufgabe von Gott hat. Geistlich ganz besonders. Und nun lebt er noch wie ein Einsiedler in der Wüste. Und die Kleidung. Kamelhaar und Ledergürtel. So war seit über 400 Jahren keiner mehr herumgelaufen. Ich liebe es, wie Gott Geschichten schreibt. Denn wisst ihr was? Johannes' Geburt war von Propheten vorhergesagt worden. Wessen Geburt noch? Die von Jesus. Sogar vom gleichen Propheten gehäuft, von Jesaja. Johannes' Geburt wurde außerdem unmittelbar vom Engel Gabriel vorhergesagt. Wessen Geburt noch? Jesus. Gabriel war auch der Engel, der zu Maria kam, um ihr zu sagen, dass sie schwanger werden würde. Johannes' Mutter konnte eigentlich gar nicht schwanger werden, weil sie unfruchtbar war. Jesus' Mutter konnte auch eigentlich nicht schwanger werden, denn sie hatte noch nie Sex gehabt. Beide Geburten waren von Propheten lange vorher angekündigt, waren vom Engel Gabriel unmittelbar vorhergesagt und beide Geburten waren eigentlich unmöglich. Außerdem, Gott suchte den Namen für Johannes aus und Johannes bedeutet, Gott der Herr ist gnädig. Und genau das war es, worauf Johannes einmal hinweisen würde. Und Gott suchte auch den Namen für Jesus aus. Und Jesus bedeutet, Gott der Herr ist Retter. Und genau das würde Jesus mal tun. Retten. Die Welt. Uns. Johannes ging in die Wüste und lebte dort, bis er von Gott seinen Auftrag bekam, zu predigen und zu taufen. Und Jesus ging 40 Tage in die Wüste, bevor er seine Arbeit begann und wurde von Gott darauf vorbereitet. Seht ihr, wie viele Parallelen Gott um die beiden herumgestrickt hat. Zwei Randbemerkungen, einmal zu Jesus' Mutter Maria und einmal zur Wüste. Über die Schwangerschaft von Jesus' Mutter Maria gibt es riesige Diskussionen bis heute. Sollen wir das wirklich glauben, dass Maria als Jungfrau mit Jesus schwanger wurde von Gottes Geist? Ich gehe jetzt nicht groß darauf ein, aber eine Sache möchte ich sagen. Es macht naturwissenschaftlich, philosophisch und aus vielen anderen Gründen tatsächlich Sinn, dass ein Gott diese Welt geschaffen hat. Tatsächlich. Ist ein anderes Thema. Aber wenn ein Gott diese unglaublich komplexe, komplette Welt schaffen konnte, dann dürfte es für ihn kein Problem sein, ein Embryo in einen Frauenkörper zu pflanzen. Ohne Geschlechtsverkehr. Wüste steht in der Bibel oft für intensive Begegnung mit Gott und für absolute Abhängigkeit von Gott. In der Wüste gibt es nichts, das Menschen einfach so ernährt und am Leben erhält. Es gibt nicht viel Zivilisation. Es ist ein Ort der Trockenheit und der Einsamkeit. Mose begegnete Gott in der Wüste und bekam da seinen Auftrag von ihm. Gott führte sein Volk, die Israeliten, ganz am Anfang ihrer Zeit in die Wüste, machte sie dort erst zu einem richtigen Volk, schloss einen Bund mit ihnen und gab ihnen seine Gebote dort. Und er versorgte sie auf besondere Weise 40 Jahre lang in der Wüste. Mehrere Propheten flohen in die Wüste, verbrachten dort Tage, Wochen, wurden von Gott wieder aufgerichtet und ausgesandt. Und das sind nur einige Beispiele dafür, was Wüste oft für die Israeliten bedeutet hat. Und jetzt kamen Johannes und Jesus quasi aus der Wüste als zwei Männer, die sich jeweils völlig von Gott abhängig machten, viel Zeit mit ihm verbracht hatten und mit einem sehr klaren Auftrag auftraten. Die beiden unmöglichen Verwandten. Über die zwei gab es jedenfalls genug Stoff für Geschichten bei Verwandtschaftstreffen. Und ich glaube, all diese Parallelen zwischen den beiden, zwischen ihren Ankündigungen, zwischen den Eltern, den Geburten, den Biografien, die sagen uns zwei Dinge. Erstens, für Gott gibt es keine Unmöglichkeiten, keine unmöglichen Geburten, keine unmöglichen Zusammenhänge, keine unmöglichen Verwandten und keine Zufälle. Und ich glaube, zweitens sind all diese Parallelen riesige Hinweisschilder von Gott. Ich habe die Geschichte in der Hand und ich habe Pläne, gute Pläne. Seht hin, ich bin vertrauenswürdig, ich kündige Dinge an und ich führe sie auch aus. Diese beiden Verwandten hier sind ein Beweis dafür. Das bringt uns zum nächsten, von erstens der Verwandte zu zweitens der Prophet. Johannes ernährte sich also von Heuschrecken und wildem Honig und trug einen Kamelhaarmantel mit Ledergürtel. Das waren nicht einfach Modefehlgriffe von Johannes, sondern besonders Johannes Kleidung kommunizierte etwas sehr Eindeutiges. Wer nämlich sonst Kamelhaar, Fell, Mantel und Ledergürtel getragen hatte, waren mehrere große Propheten im Alten Testament in der Geschichte Israels. Bis Johannes auftrat, hatte es vorher 400 Jahre lang ungefähr keinen anerkannten großen Propheten mehr in Israel gegeben, den wir heute in der Bibel hätten als Buch. Vorher hatte Gott immer wieder Propheten berufen und ihnen Botschaften für sein Volk gegeben, die dann aufgeschrieben wurden. Und das war über lange Zeit Gottes Kommunikationsweg mit seinen Leuten durch Mittler. Das heißt, als Johannes in seiner Altprophetenkleidung am Rand der Wüste anfing, öffentlich zu reden und zu predigen, war für die Israeliten klar, dieser Mann hat den Anspruch, von Gott beauftragt zu sein und will uns etwas mitteilen von Gott. Und die Autorität und die Ausstrahlung und die Wirkung dessen, was Johannes sagte, bestätigte das. Hier stand jemand vor ihnen, der ihnen etwas von Gott zu sagen hatte, nach so langer Zeit. Indem Johannes auftrat, beendete er quasi das Schweigen und überbrachte Israel die Nachricht, Gott ist da und er offenbart sich heute immer noch. Er ist immer noch der Gott, den ihr kennengelernt habt, den ihr kennt und der euch zu sich gerufen hat, mit ihm zu leben. Er ist immer noch der, mit dem ihr schon so viel erlebt habt, der mit euch einen Bund geschlossen hat und der ihn treu einhält. Johannes ist die Brücke zwischen diesem ersten, dem alten Bund, den Gott mit den Israeliten geschlossen hatte, und dem neuen Bund, den Gott durch Jesus mit uns schließen wollte. Johannes verkörpert beides. Er steht in der Tradition der alten Propheten und zeigt damit, es ist der gleiche Gott immer noch. Und er kündigt Jesus an, der etwas ganz Neues mitbringt, das das Alte nicht ungültig macht, sondern erfüllt. Und dieses Neue deutet sich unter anderem darin an, dass Johannes tauft. Das bringt uns zu drittens, der Täufer. Wir kennen Taufe heute aus christlicher Tradition. Und auch wenn du Kirchen nicht gut kennst, weißt du sehr wahrscheinlich, dass in Kirche getauft wird. Und vermutlich kennst du es so, dass Kinder getauft werden, kleine Babys. Wir als Freikirchliche Gemeinde machen es wie viele andere Freikirchen auch. Wir finden es sinnvoll, Erwachsene zu taufen, um so bewusst Glauben zu bezeugen und leben mit Jesus. Und auch zur Johanneszeit gab es schon verschiedene Waschungen, die die Leute kannten. Man wusch sich, bevor man in den Tempel ging, um Opfer darzubringen, weil klar war, ich betrete hier gleich heiligen Boden. Und ich bin nicht heilig und rein, sondern ich bin fehlerhaft und ich brauche es, gereinigt zu werden. Deshalb wusch man sich symbolisch. Manche Gruppierungen damals wuschen sich sogar täglich und am ganzen Körper, während die meisten anderen Waschungen nur so an Teilen des Körpers vollzogen wurden. Und mir ist aufgefallen beim Überlegen, dass das Konzept von rein oder unrein sich irgendwie in mancher Hinsicht bis heute zieht. Viele Leute kaufen sich besondere Steine und Kristalle und legen die an verschiedene Orte in der Wohnung, um die Atmosphäre zu reinigen. Vielleicht kennt ihr das. Oder vielleicht habt ihr das selber auch schon mal gemacht. Es gibt auch das Konzept von Clean Eating, also von besonders reiner Ernährung. Je natürlicher ein Lebensmittel gewachsen ist und je weniger es verarbeitet wurde, als desto reiner gilt es. Oder die Idee von giftigen Gedanken oder sogar giftige Menschen um uns herum, von denen man sich distanzieren sollte, um nicht auch vergiftet zu werden. Das Interessante dabei ist, heute bezeichnet niemand mehr sich selbst als unrein. Wir empfinden anscheinend eher, dass Dinge oder Energien oder Gedanken oder Menschen um uns herum nicht rein sind oder sogar giftig. Das war damals anders. Die Menschen hatten ein Empfinden dafür, dass sie selbst fehlerhaft waren und Reinigung brauchten. Und das finde ich ehrlich gesagt einen selbstreflektierteren, ehrlicheren Ansatz sich selbst gegenüber. Wir sind nicht rein und alles um uns herum ist unrein potenziell oder giftig. Das Gift sitzt in uns selbst. Ja, auch um uns herum, aber wir sind nicht die neutralen oder immer unschuldigen Opfer, die sich immer schützen müssten, sondern ich bin sehr sicher, unsere Umwelt muss sich auch manchmal vor uns schützen, um nicht vergiftet zu werden. Ich habe vorgestern ein Video gesehen, in dem eine YouTuberin erklärte, wie das passiert, dass man selber negativ werden kann. Und sie sagt, es gibt zwei Wege, wie man selbst so negativ werden kann. Erstens durch Stress, wenn man Stress hat. Und zweitens, weil andere uns anstecken und wir uns anstecken lassen mit Negativität. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das nicht alles. Ich habe auch ohne Stress und auch ohne, dass mich jemand ansteckt, Negatives in mir. Ich hoffe, ich bin damit nicht die Einzige. Aber wenn alle meine Gedanken kennen würden, glaube ich, hätte ich keine Freunde mehr. Ich habe ganz schön viel negative Energie in mir und ich bin ganz schön giftig. Und ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich bin mir ziemlich sicher, du auch. Johannes weiß das auch von seinen Mitmenschen und deshalb sagt er, Leute, ändert euer Leben, seid ehrlich vor euch selbst und vor Gott. Und hört auf mit dem Quatsch, der euch und anderen schadet und der euch weg von Gott treibt. Richtet euch wieder ganz nach Gott. Gott hat etwas Großes vor. Er wird selbst zu uns kommen. Bereitet euch darauf vor, indem ihr euer Verhältnis mit ihm klärt und um Vergebung für eure Schuld bittet. Seid bereit, Gott zu begegnen. Zur Bestätigung, wenn Leute das wollten, taufte Johannes sie dann. Und sie drückten diese Umkehr mit diesem Symbol aus, mit ihrem ganzen Körper. Was war jetzt aber das Besondere an Johannes Taufe? Weshalb ließen sich so viele Leute extra von Johannes taufen, anstatt bei den gewohnten Waschungen zu bleiben, die man schon kannte? Ich glaube, einerseits spürten viele, dass etwas Größeres bevorstand und nötig war. Sie hatten Sehnsucht danach, dass sich wirklich etwas änderte, dass ihr Leben gut werden würde, in Einklang mit Gott und anderen, mit Gottes Plan und mit innerem und äußerem Frieden. Ich denke, sie glaubten Johannes, der ankündigte, es kommt jemand. Derjenige, der uns schon lange verheißen ist, der von Gott kommt und der Gott selbst ist, aber menschlich und der Gottes gute Königsherrschaft aufrichten wird. Ich bin mir sicher, verstanden hatte das damals noch keiner so richtig. Aber vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr eine Idee oder ein Projekt noch nicht so ganz durchstiegen habt, aber irgendwie spürt ihr, dass hier ist etwas Besonderes, Großes, Aufregendes und ich will auf jeden Fall dabei sein. Ich denke, sowas hatte Johannes an sich. Und mit seiner besonderen Charakter, mit seinem besonderen Charakter, seiner Ausstrahlung und der Autorität, mit der er auftrat und der klaren Botschaft. Und das zweite Besondere an Johannes' Taufe war, Johannes war der Erste, der proklamierte, du musst von jemand anderem gereinigt werden. Die Reinigung, die du brauchst, um mit Gott ins Reine zu kommen und zu Gott kommen zu können, die kannst nicht du selbst vollziehen. Um innerlich in Ordnung zu kommen, brauchst du Hilfe dabei von jemand anderem. Und er taufte die Leute, die ihr Leben ändern wollten. Anstatt dass diese Leute sich selbst wuschen, tauchte Johannes sie bildlich unter Wasser symbolisch, sodass sie komplett untertauchten und symbolisch gewaschen wurden. Und dabei sagte er ihnen jedes Mal, ich taufe dich jetzt mit Wasser. Aber derjenige, von dem ich euch erzählt habe, der noch kommen wird, der wird euch noch ganz anders erneuern und reinwaschen können. Er wird euch mit Gottes Heiligen Geist taufen, sodass ihr eine echte, enge und ewige Beziehung mit Gott haben könnt. Er ist der Größere, hinter dem ich gerne zurückstehe. Ich mache hier nur den Weg frei. Ich bin hier nur die Vorband. Ihm müsst ihr zuhören, ihm müsst ihr folgen. Er ist der rechtmächtige König, der ankommt, wie angekündigt. Johannes deutete also darauf hin, dass sich etwas bald grundlegend ändern würde. Bisher hatten die Leute sich, wie gesagt, selbst gewaschen, um rein zu sein, weil Gott absolut heilig und rein ist. Und wenn man zu ihm kommen will, muss man ebenfalls rein sein. Es ist einfach sonst unmöglich. Bisher hatten die Leute das also selbst gemacht und es war eine symbolische Handlung. Aber die Distanz zu Gott war immer noch riesig gewesen. Und Johannes trat jetzt auf und predigte. Und indem er andere taufte, läutete er eine neue Ära ein. Die Ära eines neuen Königs, der das ändern würde, der die Distanz überbrücken würde und uns nahe kommen würde. Johannes rief die Menschen zu Änderung und Umkehr zu Gott auf und er taufte sie mit Wasser und dann kam Jesus. 6 Monate nach Johannes ungefähr wurde in der kleinen Stadt Bethlehem im Süden Israels ein Baby geboren, das seine Eltern Jesus nannten, wie Gott es ihnen gesagt hatte. Auch er wuchs heran und auch über ihn sagt die Bibel, dass er eine innige Verbindung zu Gott, dem Vater, hatte. Er lebte ein vollkommen reines Leben vor Gott. Auch er rief die Menschen wie Johannes zu Gott zurück. Er rief sie auf, ehrlich vor sich selbst und Gott zu werden und Schuld zu bekennen und sich ganz Gott zuzuwenden. Und Jesus wusste, die Menschen würden es nie schaffen. Weil Gott das schon vorher gewusst hatte, hatte er einen Plan, der im wahrsten Sinne des Wortes für viele bis heute unglaublich scheint. Gott würde sich selbst die Hände schmutzig machen, um uns reinzuwaschen. Gott wurde Mensch in Jesus, in unserer schönen, aber schmutzigen Welt. Er lebte in ihr etwas über 30 Jahre und schließlich starb er in ihr. Man könnte sagen, an all dem Dreck, der aus Hass und Schuld und Misstrauen und Gewalt und Blindheit gegenüber Gott besteht. Er wurde von Menschen ans Kreuz genagelt, die ihn nicht ertragen konnten und ihn nicht verstanden. Und dabei nahm er den Dreck der gesamten Welt auf sich und erstickte daran. Damit wir rein werden können. Wir müssen diesen Tausch nur annehmen. Er ist dieser andere, den Johannes angekündigt hatte, den wir brauchen, um innerlich rein zu werden, um in Ordnung zu kommen. Klingt das für dich zu einfach, um wahr zu sein? Es funktioniert. Und hier im Raum sitzen viele, die dir das erzählen können, wenn du fragen möchtest. So, aber es sollte ja noch um einen König gehen. Wo ist der jetzt? Hier, genau hier. Es geht immer noch um die gleiche Person. Ein angekündigter König, an Weihnachten geboren, ein junggeborenes Baby, blutig und noch völlig unfähig, ein Mann, der im Kreuz für uns stirbt. Ein und dieselbe Person. Also viertens, der König. Lass uns etwas über den Begriff König oder Herrscher nachdenken. Ich glaube, beides sind für uns eher fremde Begriffe und ein bisschen sperrig. Die haben wenig mit unserem Alltag zu tun. Und vielleicht wirken sie auf dich sogar eher unsympathisch, so Herrscher. Dabei leben wir täglich mit dem Konzept von Herrschaft über unser eigenes Leben, glaube ich. Wir reden immer wieder darüber und wir hören andere darüber reden. Vielleicht kennst du folgende Sätze. Letztendlich musst du tun, was du für richtig hältst. Tu nur, was du wirklich willst. Niemand darf mir vorschreiben, wie ich leben soll. Ich bin mein eigener Herr. Hört ihr das? Hier geht es die ganze Zeit um Könige und Kronen und Herrschaft. Wer hat hier die Krone auf? Wer bestimmt? Wer beschreibt die Gesetze, nach denen gelebt wird? Und wer hat die Macht und wer das Sagen? Weißt du was? Wenn du Christ bist, dann hast du diese Krone abgegeben. dann hast du an einem Punkt gesagt, ich bin nicht länger mein eigener König, meine eigene Königin über mein eigenes kleines persönliches Königreich, das sich mein Leben nennt. Jesus, du bist der bessere König. Komm und schreib in mein Herz, wie Leben in deinem Königreich funktioniert. Und du hast deine Krone abgegeben. Und wenn du das schon mal getan hast, dann erinnere ich dich daran, dass die Entscheidung darüber, wie du lebst, nicht mehr zuerst bei dir selbst liegt, sondern bei dem, der dich geschaffen hat und der dich vor dem Bösen und dir selbst gerettet hat. Wenn du Christ bist, kannst du diese Sätze nicht mehr sagen. Niemand hat mir vorzuschreiben, wie ich leben soll. Unser Herz tut sich da so schwer mit. Wir wollen das unbedingt selbst entscheiden und wir sträuben uns dagegen, dass es anders sein dürfte. Wer sollte denn das Recht haben, über uns bestimmen zu dürfen? Niemand, oder? Doch, wenn du mit Jesus lebst, dann hat er dieses Recht über dich. Und das ist gut so. Ist dir das noch bewusst und räumst du ihm diesen Platz noch ein? Wirklich? Vielleicht klingt das für dich gefährlich und fanatisch. König klingt veraltet, Herrscher klingt wie Diktator und Bestimmer klingt wie Kindergarten. Ich habe das Gefühl, dass wir generell nicht gut auf Begriffe zu sprechen sind, die irgendwie mit starker Regierung und Leitung zu tun haben. Und das ist auch verständlich. Denn Tatsache ist, dass wir auf der Erde tatsächlich keinen wirklich guten und gerechten Herrscher haben, der das absolute und uneingeschränkte Recht verdient, über uns zu bestimmen. Es gibt keine Art Regierenden oder Leiter, niemanden überhaupt, der erstens nur das Beste für uns will, komplett, und es zweitens auch umsetzen kann. Bei Jesus ist das anders. Wisst ihr, was Jesus für ein König ist? Ich hatte erklärt, was für ein Bild Jesaja beschreibt mit diesem den Weg bereiten. Es ist die Hauptstraße, die gebaut wird, wenn der König kommt. Aufwendig und teuer. Und wohin führt diese Hauptstraße? In die Hauptstadt natürlich, in die Residenz des Königs. Und wohin in diese Stadt? In den Palast. Und wohin im Palast? In den Thronsaal, auf den Thron. Nicht Jesus. Jesus zog kurz vor dem Ende seiner Wirkungszeit tatsächlich in einer großen Prozession nach Jerusalem ein, was die Königsstadt war. Aber als Jesus nach Jerusalem einzog, kam er nicht, um den Thron zu besteigen und um alle Privilegien einzufordern, die ihm jetzt rechtmäßig zustanden und auf unsere Kosten gehen würden, weil Jesus eine ganz andere Art von Herrscher ist. Unser Problem ist, dass wir nicht selbst die besten Herrscher über unser Leben sind, sondern alleine haltlos und machtlos gegenüber unserem Schicksal. Wir sind davon abhängig, wie wir uns fühlen oder was wir hoffen zu wissen und hoffen, erfolgreich damit zu sein. Wir sind subjektiv und beeinflussbar und wunderbar, aber so fehlerhaft und voller Schuld. Jesus ist der bessere Herrscher über unser Leben, weil er uns gemacht hat, weil er das Beste für uns will und weil er es auch umsetzen kann. Und weil er uns komplett reinmachen kann, uns innerlich in Ordnung bringen kann und gesund, sodass wir bereit sind, Gott zu begegnen. Und er hat bewiesen, was für ein guter König er für uns ist, als er die Hauptstraße ging, die sein Verwandter Johannes für ihn gebaut hatte und diese Straße Jesus nicht zum Thron führte, sondern zum Kreuz. Jesus' Weg als König führte ihn nicht auf einen irdischen, goldbeladenen Thron in einem großen Thronsaal, von dem aus er jetzt willkürlich regieren und herumkommandieren konnte, sondern Jesus' Weg als König auf der Hauptstraße, die Johannes vorbereitet hatte, die verendete an einem harten Holzpfahl mit Nägeln in den Gliedmaßen und ohne, dass sein Wort irgendetwas gegolten hätte. Dieser König hat sich so weit erniedrigt wie nur möglich, um uns zu erheben und zu gewinnen. Er starb mit allem Dreck der Welt beladen, deinen und meinen eingeschlossen. Aus Liebe für dich und für mich, für uns. Und als er vom Tod wieder auferstand, bewies er, dass er tatsächlich König sein kann. Dass er tatsächlich König ist über diese Welt und über das Leben und den Tod. Du und ich, wir brauchen die Reinigung durch jemand anderen. Und du und ich, wir sind nicht selbst die besten Herrscher über unser eigenes Leben. Und wenn du das weißt, dann hast du Johannes Botschaft verstanden und dann bist du bereit für Weihnachten. Du brauchst die Reinigung durch jemand anderen. Du bist nicht selbst der beste Herrscher über dein Leben. Weihnachten ist die Antwort auf beide Probleme. An Weihnachten kam Jesus, der König, der sich die Hände für uns schmutzig gemacht hat, kam als Baby auf diese Welt. Und er macht wirklich rein, er bringt dich wirklich innerlich in Ordnung, sodass du ungehinderten Zugang zu Gott hast. Und er ist der wirklich gute Herrscher über dein Leben, der das Beste für dich will, komplett, und der es auch umsetzen kann. Und wenn du das glauben kannst, dann kannst du Weihnachten wirklich feiern. Das echte, eigentliche Weihnachten, an dem ein König geboren wurde, auf den die Welt schon so lange gewartet hatte und der dringend nötig war. Und dieser König ist jeden Aufwand wert und jedes Fest. Amen.